Jetzt kommt der Pilz.
Dann nehmen wir den Pizzaschneider zum Aufmachen. Ja, ne?
Ja, immer. Ich habe hier nur einen kurzen Kettenfett.
Prost.
Cheers. Das muss man sich ja auch schön saufen, oder?
Oh. Deutlich.
Ja, herrlich. Mahlzeit.
So, das ist die Eröffnung.
Allianz Brisanz. Allianz Brisanz.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 26 von Allianz Brisanz hier aus den Massive Mensch Tonstudios in Ohmstrohe bei bestem Wetter. Und ich begrüße ebenfalls bei bestem Wetter, schätze ich mal, in Budjading den Ole.
Ja. Ja, ja, moin, in die Runde. Schönes Wetter, ja. Und ja, ne? Laune steigt.
Es ja, langes Wochenende.
Also ich habe seit gestern schon Wochenende, du ja erst seit jetzt gerade eben erst quasi.
Richtig.
Ich habe mir auch schon gerade eben das erste Pilz aufgemacht. Vielleicht hat man das ja im Vorlauf gehört. Ich weiß ja nicht, was Harry da wieder veranstaltet.
Ich mache da einen Loop draus.
Ja, okay. Kannst ja. Harry hatte übrigens mal mit Massiv im Mensch ein Lied rausgebracht, das heißt Badminton.
Ja.
Und ich verlange im Prinzip ein Lied, das du dann Pilz nennst, mit meinen Extra-Sounds dann.
Ja, da brauche ich aber noch ein paar mehr, weil einer reicht mir nicht, da muss ich noch ein paar mehr.
Naja, also ich hab das Pilz aufgemacht, das hast du auf Tonspur. Ich habe noch das ein oder andere mal gebölkt.
Ja,
okay. Machen wir im Nachhinein,
Mal schauen, was sich da machen lässt. So, ich bin ja der alte Soundbastler, ich kriege da bestimmt was hin.
Ja, dann noch, wir haben noch was offen eigentlich. Denn auf Twitter hatte vor längerem Lars Brosch geschrieben, dass wir uns doch nochmal über den Wilhelmshavener Handballclub unterhalten wollen. Oder sollten. Also Wilhelmshaven ist von mir aus eigentlich relativ weit entfernt. Du bist da derjenige, der die Ahnung hat.
Nee.
Also zumindest aufgrund der geografischen Nähe solltest du mehr Ahnung davon haben als ich.
Wilhelmshavener Handballclub?
Ja.
Muss ich jetzt erstmal googeln. Weißt du was? Das ist für mich völlig out of range, weil hier gibt es nur einen Verein und das ist Altjürn, die sogar schon mal zweite Bundesliga und ich habe die damals in der zweiten Bundesliga spielen sehen mit meinem Mathelehrer im Tor, Herrn Ostertun. Ja. Und deswegen interessiert mich Wilhelmshaven sowieso nicht. Also da kann ich nichts zu sagen. Sorry, tut mir leid, Herr Brosch. Vielleicht kann Ole ja mal recherchieren.
Ja, also ich bin mir ziemlich sicher, dass das ein Handballclub ist.
Ja, Wilhelmshavener Handballverein, habe ich gerade gelesen.
Oder so. Ich schätze mal, da wird Handball gespielt.
Wahrscheinlich weniger.
Ich glaube, mehr lässt sich darüber auch nicht rausfinden.
Ja, und ich sehe tatsächlich sogar noch ein Posting, auf das wir gar nicht eingegangen sind, am 10. Mai von Bennett Hody.
Ja, nee, den brauchen wir nicht.
Es geht aber um den HSV.
Ja, aber wollen wir mal chronologisch anfangen, oder?
Ja, dann fangen wir mal chronologisch an. Dann musst du ja anfangen.
Ja, leider.
Go for it, please, baby.
Genau. Werder Bremen, letztes Wochenende, hatte die Pillendreher aus Leverkusen zu Gast. Und man kann jetzt sagen, man hat diese Saison gegen Leverkusen nicht verloren. Also das ist ja eigentlich erstmal ganz positiv und auch über das 0-0, wie dann das Spiel letztendlich ausgegangen ist, kann man sich eigentlich drüber freuen, gerade mit dem Vorlauf und der ganzen Geschichte, die im Ganzen passiert ist. Allerdings ist das wieder so ein Unentschieden, wie schon so oft bei Werder Bremen in dieser Saison, wo man getrost sagen darf, Mensch, da war irgendwie mehr drin. Warum war da irgendwie mehr drin? Werder hat es defensiv sehr gut gemacht, also keine Frage, die haben die Problemzonen, die ich offenbart habe, sehr gut touchiert und also retuschiert und auch Spieler wie Bellarabi, Diaby, Bailey, gut, Bailey natürlich sehr früh aufgrund dieser Verletzung, die er sich dann zugezogen hat, eigentlich rausgeschrieben aus dem Spiel, kam dann wortwörtlich nicht in den Tritt. Und ja, Patrick Schick macht halt Patrick Schick Sachen. Also ich habe einen Kumpel, Oliver, für dich gegrüßt, der ist Leverkusen-Fan und
sowas gibt's.
Ja, sowas gibt's. Und okay. Oliver verflucht tatsächlich Patrick Schick. Und ich habe jetzt mich in den letzten 2-3 Wochen mit Leverkusen tatsächlich dann halt auch ein bisschen wieder beschäftigt. Und ich kann es halt auch absolut verstehen, dass man eventuell den Herrn Schick dann doch nicht so toll findet, wenn man einen Kevin Volland mehrere Jahre gehabt hat und den vom Hof gejagt hat. Naja, nichtsdestotrotz, Werder spielt 0-0. Es war aber dann doch mehr drin, weil man kam auch dann, oh Wunder, zu offensiven Möglichkeiten. Also es waren wieder längst nicht klare Chancen, wo man sagen kann, ja, okay, aber man hat es geschafft, sich dann doch mal durchs Mittelfeld durchzutanken, ob man jetzt Selke wieder hoch angespielt hat oder ob dann halt mal Sargent, Rashica oder dann halt mal Eggestein, der meines Erachtens auch wieder oder ein relativ gutes Spiel endlich mal wieder gemacht hat, dass sie dann das Mittelfeld überspielen konnten. Aber diese letzte Instanz fehlt. So, man kommt so vor das letzte Drittel, man kommt da auch ab und zu mal rein, aber man wird nicht fertig. Und das ist das, was eklatant auffällt in den letzten Wochen bei Werder. Ich glaube, Tobi Escher hat das vor ein paar Wochen geschrieben. Dafür, dass Werder seit Anbeginn dieser Saison auf Konter spielt, spielen die das ziemlich scheiße. Und das lässt das Ganze auch eigentlich gut zusammenfassen. Wäre man da ein bisschen konsequenter, hätte man da 3 Punkte geholt. Und es wäre alles ein bisschen flauschiger. Die Konkurrenz hat sich so einigermaßen zusammengerissen. Köln darf sich so, ich sag mal, zu 80% verarscht fühlen irgendwie. Ja. Da gab es eine sehr strittige Situation. Finde ich, wie gesagt, immer schade, wenn sowas zustande kommt. Vor allem, weil man den VAR hat. Naja, irgendwie Colinas Erben hat das dann aber dann noch richtig gestellt und keine Ahnung. Also Köln hat verloren, das hat Werder einigermaßen geschmeckt. Dadurch hat man jetzt 2 Punkte auf den 17. Man ist punktgleich mit Hertha, die jetzt dann heute Abend spielen werden, sehr wahrscheinlich gegen Schalke. Es soll ja angeblich durchgezogen werden, weil bei Schalke gibt es ja den einen oder anderen Corona-Fall tatsächlich.
Ja, aber auch irgendwie die ganze Jugend soll da irgendwie heute spielen, ne?
Ja, du.
Aber ich glaube, dass das kein...
Könnte helfen.
Könnte sogar irgendwie, weil man die jetzt überhaupt nicht einschätzen kann, ne, die Nummer. Und das sind immer so ganz unangenehme Spiele.
Ja, da kann man so ein bisschen drauf schielen, meines Erachtens. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass die Hertha Bielefeld schlagen wird. Ist nicht passiert, leider. Damit bleibt Hertha Stand jetzt 15:30 noch mit im Rennen. Sollten sie heute dann das Ding gewinnen, wovon man ja eigentlich dann doch irgendwie ausgehen sollte, auch wenn es die Jugend ist. Man soll es ja nicht hinaufbeschwören. Wer weiß, vielleicht schafft es Schalke ja heute auch. Vielleicht schafft es Schalke auch in den nächsten 3 Spielen.
Wann ist kann alles passieren?
Entweder 18:30 oder 20:30. Ich schätze mal 18:30.
So. Mal gucken.
Ja. Jetzt haben wir das Endspiel, also das zweite von den 3 Endspielen im Prinzip. Aber das ist nochmal ein besonders intensiver Geschmack mit Augsburg, weil wir diese dann halt überholen könnten. Und dadurch, dass die wiederum am 34. Spieltag bei der Flick'schen Abschiedsmeisterfeier dann dabei sein dürfen, denke ich mal, dass wenn man Augsburg schlagen sollte, mir fehlt da, und das nehme ich schon mal dem Ausblick, wo wir dann auch gleich drauf hinauskommen, schon mal vorweg, mir fehlt da ein bisschen die Fantasie, dass wir das gewinnen. Aber sollten wir es schaffen, dann werden wir zumindest nicht mehr direkt absteigen, da bin ich mir ziemlich sicher. Da kann dann auch Köln machen, was sie wollen, die können uns dann überholen, aber dann ist uns, denke ich mal, der Relegationsplatz sicher. Bayern wird Bock haben, denke ich. Ja, das war Leverkusen. Und ja, hast du das Spiel miterlebt? Hast du es geguckt?
Ja, das ist ja, habe ich tatsächlich über weite Strecken gesehen, und ich habe es ja auch schon gesagt. Also es war eigentlich, ich fand es sehr griffig. Also natürlich, nach vorne geht irgendwie gar nichts, kann man sagen. Das ist irgendwie schon so, aber sie wirken doch stabiler als davor und haben so ein bisschen, so hatte ich den Eindruck, dass so diese Mentalität aus dem Pokalspiel so ein bisschen mitgenommen. Und ich bin ja, das weißt du ja, auch etwas optimistischer, ne? Und sage ja auch, dass sie Augsburg schlagen werden. Wobei ich auch glaube, dass Augsburg trotzdem irgendwie halbwegs durch ist. Also es kommt auf Köln und auf Bielefeld an, was die so treibt. Und Bielefeld, ja, ich glaube ja, Schalke, Bielefeld und Köln in der Relegation. Ja, und mit Köln in der Relegation könnte man ja auch rechnen. Also kann man ja auch, oder kann man auch arbeiten, sage ich mal. Das ist, glaube ich.
Da geht dann schon der weise Blick des HSV natürlich hinauf.
Naja, das kann ja auch aus Fürther Sicht.
Selbst Fürth. Also, ich gebe dir da schon recht. Eigentlich haben wir eine ziemlich gute Situation und somit können wir dann ja auch eigentlich gleich direkt mal in den Ausblick reinsteigen. Wir haben eigentlich eine relativ gute Situation, wir haben es selber in der Hand, wir müssen jetzt einfach mal nur wieder gewinnen, einfach mal Fußball spielen. Nochmal zum Leverkusen-Spiel, du hast ja gesagt, sie wirken stabiler und das finde ich, das zieht sich dann doch auch die ganze Saison hindurch. Also es gibt halt jetzt diese Schwächephase von, dass man 7 Spiele halt verloren hat. Aber wenn man sich die Namen anguckt, sind das Niederlagen, mit denen man rechnen darf in der Saison. Das ist natürlich ungünstig, dass diese Niederlagen dann alle hintereinander dann angereiht werden und dann halt Schlag auf Schlag kommen. Das ist ziemlich ungünstig und halt auch blöd. Aber es ist nun mal so, der Spielplan wird dann erstellt und da wird dann nicht drauf geachtet, ach ja, Mensch, die mit und so bla und blub. Aber jetzt hat man noch 2 Spiele, man hat die gute Ausgangssituation, man hat sogar dafür, dass man da unten mit drin rumwurschtelt, ein relativ gutes Torverhältnis. Mhm. Hätte man sich jetzt dann damals nicht gegen Leipzig und Dortmund dann jeweils 4 Dinger einschenken lassen, sondern hätte es einfach bei einem 2-1 belassen, dann wäre das natürlich noch flauschiger. Mhm. Aber das ist auch Korinthenkackerei. Jetzt geht es darum, am 33. Spieltag gegen Augsburg zu spielen. Und das sind 2 Kombinationen, oder das ist eine Kombination, die einfach nicht zusammenpasst, meines Erachtens. Also, Werder tut sich seit Jahren schwer gegen Augsburg. Es ist einfach so, also Augsburg, gerade in Augsburg, ist für jeden Bundesligisten unangenehm. Ja. Werder tut sich da aber extra schwer, habe ich immer das Gefühl. Und dann kommt der 33. Spieltag, plus das alle selber in der Hand haben. Das war nämlich letzte Saison genauso. Letzte Saison standen wir auch relativ ähnlich. Ich glaube, wir standen nur auf Platz 16 und die Konkurrenz hatte dann, wir hatten gegen Mainz gespielt und hätten Mainz überholen können und damit hätten wir sogar den direkten Abstieg dann schon verhindert gehabt, glaube ich, wenn ich das jetzt alles richtig in Erinnerung habe. Und man verliert 3-1 in Mainz. Ja, dann musste dann natürlich das Wunder von der Weser wieder herhalten. Man schlägt Köln 6-1.
Und Wonderwall, ne?
Green White Wonderwall. Ja, die hat er dann leider nicht zugeschlagen, weil ja keine Fans im Stadion waren. Ja, genau. Man hat es halt nicht geschissen gekriegt, weil der Druck halt dann doch da war. Und ja, also es ist für mich ein Spiel, wie du das Spiel jetzt am Montag hattest. Ich kann es überhaupt nicht einschätzen. Mir fällt es wirklich richtig schwer, weil die letzten 2 Spiele waren solide von Werder. Sie waren längst nicht gut, sie waren solide. Defensiv lässt da was sich aufbauen. Aber man merkt einfach, dass da ein Sechser fehlt, der Struktur reinbringt. Man merkt, dass da ein Spielmacher fehlt. Manchmal kann ja auch der Sechser ein Spielmacher sein, je nachdem, wie das dann halt dann funktionieren soll. Aber es fehlen da so 1,5 Spieler im Prinzip, sage ich mal vorsichtig, die das alles so mal ein bisschen sortieren würden bei Werder im Spiel. Und da tue ich mich schwer, weil es ist im Moment einfach nur langes Gebolze auf Selke, hoffen, dass er den Ball festmacht und dann Bälle verteilen kann und fertig ist. Und Weinziel, 2. Spiel für ihn. Weinziel hat bis dato immer die ersten beiden Spiele in allen sämtlichen neuen Stationen verkackt.
Ja.
Hoffen wir mal, dass diese Serie jetzt ausgerechnet nicht reißen wird. Wie gesagt, also es sieht eigentlich alles relativ gut aus. Augsburg hat jetzt gegen Stuttgart verloren, 2-1 am Freitagabend letzte Woche. Und ja.
Ja, das ist der Punkt. Ich glaube, hätten sie da einen Punkt oder 3 geholt, dann wäre es auch wesentlich schwieriger noch geworden für Werder, weil ich glaube, hätten sie ganz befreit ja aufspielen können, Augsburg. Und so müssen sie jetzt ja auch unbedingt nochmal. Und insofern,
Es ist immer schwierig, diese Situation. Also man kann natürlich sagen, auch wenn sie da jetzt einen Punkt geholt hätten, dann wären sie vielleicht schon durch oder hätten sie vielleicht sogar gewonnen, dann wären sie vielleicht schon durch, wären lockerer aufgetreten gegen Werder. Aber man kann genauso gut sagen, ja, sie haben es jetzt verloren, jetzt haben sie Wut im Bauch, der neue Trainer gibt sich dann nochmal extra mehr Mühe, weil er nicht die ersten 2 Spiele wieder verlieren will und. Also das ist immer, das kann man aus ganz vielen verschiedenen Blickwinkeln sehen. Ich bin dann eher derjenige, der sieht, oh, der neue Trainer hat im ersten Spiel nicht funktioniert. Das zweite Spiel, das ist immer meistens das, wo dann solche Impulslösungen anfangen zu wirken. Siehe Funkel bei Köln. Gut, Rubesch beim HSV ist jetzt dann halt was anderes, aber da, sage ich mal, ist es schon was Ähnliches. Rubesch hat eine volle Woche trainieren können. Oftmals ist es ja dann so, dass wenn dann eine Woche ansteht, dass dann Montag der Trainer vielleicht erst entlassen wird, dann ist Dienstag der Neue da, dann ist dann da schon nicht eine volle Trainingswoche. Ja, summa summarum, wir haben es selbst in der Hand. Ich vertraue darauf, dass Werder, wie immer, wenn sie selber was in der Hand haben können, es glorreich verkacken. Mhm. Und ich mache es halt auch kurz, weil ich mich gerade gar nicht lange damit beschäftigen will. ich glaube, Augsburg wird ganz locker 2-0 gewinnen gegen uns und dann sind
okay.
Wir wieder mittendrin, statt nur dabei.
Ich sag 2-1 Werder. Und ich glaube auch mittlerweile, dass ihr tatsächlich mit Kofeld sogar weitermacht.
Ja, du kannst von ausgehen. Also,
ich meine, ich sag mal so,
es ist Basler hat letztens, ich glaube, bei Sport 1 hat er was ganz Passendes gesagt. In der Kernaussage sagt er eigentlich nichts anderes wie, Kofeld ist eigentlich nur das Bauernopfer. Das Bauernopfer, das daraus resultiert, dass da eine Vetternwirtschaft in Bremen stattfindet, unter Spielern, die damals untereinander halt selber miteinander gespielt hat und dass da einfach keine vernünftige Chefetage ist. So, und da ist einfach Kofeld das Bauernopfer. Ich bin da auch der festen Meinung, dass das Kofeld mit einem, ich sag mal, um den gerade eben angeschnittenen anderthalb besseren Spieler, ne? Also dass da fehlt halt ein Sechser. Mindestens fehlt da ein Sechser in diesem Kader, der Struktur gibt. Plus ein Spielmacher, wo man halt die Hoffnung hatte, dass es Bittencourt ist. Das ist er aber leider einfach nicht. Dann würde das anders aussehen. Da bin ich mir auch relativ sicher. Die Frage darf aber allerdings sein, und da sehe ich das dann halt auch so mit dem einen Auge so, mit dem anderen dann wieder anders. Es ist jetzt die zweite Saison von Kofeld, wo er bis zum letzten Spieltag und vielleicht auch sogar darüber hinaus 120% geben muss. Und ich finde, man sieht es ihm auch an. Also wenn man sich wirklich dann mal die Bilder von, ich glaube 2017 hat er angefangen, im Oktober, wenn du dir das anguckst, volles Haar, sieht wirklich noch jungspundig aus, als wäre der gerade erst von der Realschule gefühlt runtergegangen oder hat sein Abi gerade gemacht. Und
da kennst du dich aus, ja. Geil.
Und
ich kenne diese Vorher-Nachher-Fotos. Ich habe doch selbst mit Tune die Collage.
Ja, genau. Also und bei Tune, das darfst du ja nicht vergessen, bei Tune ist es gerade mal, ist es noch nicht mal ein Kalenderjahr.
Ne? Das ist ja auch der HSV, der macht alle fertig.
Und da muss man wirklich jetzt mal sehen, also vielleicht ist er dann einfach ausgebrannt. Ich kann mir vorstellen, dass das Werder mit ihm weitermachen möchte. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, das würde auch zu Werder passen. Ich glaube aber, dass Kofeld von sich aus sagen wird, ich glaube nicht mehr, dass ich der Richtige bin. Und dann den Posten zur Verfügung stellt.
Ich glaube
auch. Wenn Werder dann einen besseren findet, dann werden sie ihn ersetzen. Ansonsten werden sie halt mit ihm in die neue Saison gehen.
Also das ist ja Kontinuität im Grunde auch richtig. Aber das war ja Kontinuität. Also was sie jetzt an den Tag gelegt haben die ganze Zeit. Und ich glaube, in beiderseitigem Interesse wäre es tatsächlich vielleicht auch mal gut, einfach mal was Neues zu wagen und zu machen. Und irgendwie die Weichen mal ganz anders zu stellen. Weil ich sag mal so, geht man jetzt dann doch wieder, also diese Gefahr, dass sich das einfach wiederholt, ist einfach groß. Und das sieht man ja auch bei anderen Vereinen, ich will jetzt keine Namen nennen, dass sich eben Geschichte wiederholt und lass es mal irgendwie erstmal gut laufen, eine Hinserie, und dann geht es doch wieder los, dann kommt doch wieder der Kopf.
Und dann es ist ja auch relativ gut gelaufen. Wir haben am ersten Spieltag einen ordentlich vor die Socken gekriegt, haben dann aber Schalke geschlagen. Und Schalke war ja dann am zweiten Spieltag, waren die zwar immer noch, oder waren die schon da auch ziemlich lange ohne Sieg, aber da war Schalke dann immer noch ein Name, wo man dann gesagt hat, eigentlich kann man denen das zutrauen, dass sie die Kurve kriegen. Dann schlägst du Schalke souverän mit 3-1, schlägst du Bielefeld glücklich mit 1-0 und dann startest du wie eine Unentschieden-Serie mit 1-1 hintereinander weg, fünfmal. Hast dann am 25. Spieltag 30 Punkte. Das sieht ja auch alles relativ gut aus. Nur dann, wenn es dann wirklich daran geht, wirklich dann die Big Points zu holen, also nicht nur die gegen die direkten Konkurrenten, wo wir da ja auch noch zahlreiche haben liegen lassen. Ich rufe nochmal in der Rückrunde Köln in Erinnerung. wo wir 1-1 gespielt haben. Ich rufe nochmal Schalke zurück, wo wir 1-1 gespielt haben. Das sind allein schon 4 Punkte. Hätten wir 35 Punkte, wir würden nicht mehr direkt absteigen. Wenn da einfach wirklich die Mannschaft auf dem Stand gewesen wäre, wo man sagen kann, so, okay, peng, das funktioniert. Und das ist eben halt nicht der Fall gewesen. Man hat die 30 Punkte dann doch relativ früh zusammengesammelt. Man hat dann relativ gut dagestanden. Werder hat aber von sich aus, und das ist auch noch immer so eine Sache, die mich ständig aufregt, in jeglicher Berichterstattung, egal ob es Sportschau ist, ob es Sky ist, wo mit Sky bin ich ja sowieso auf Kriegsfuß im Moment mit der Berichterstattung im Allgemeinen.
Hör auf, ey.
Ob es Sport 1 ist oder sonst was, alle sagen ständig, Werder hat sich dann nach dem Sieg gegen Bielefeld sicher gefühlt. Nein. Ein Baumann, auch wenn ich ihn nicht unbedingt geil finde, ne? So von seinem Tun her. Aber ein Baumann hat ganz klar gesagt, wir sind noch nicht durch, es sind noch 10 Spiele zu spielen und es sind noch 30 Punkte zu verteilen und peng, wir sind noch nicht durch. Und das ist die Kernaussage, die Werder damals auch getätigt hat. Man hat eigentlich gesagt, ja, wir sind auf einem guten Weg und wir sehen das auch und wenn man es jetzt vernünftig zu Ende spielt, dann sind wir in 3-4 Spieltagen eventuell gerettet. Ne? Das wäre der Optimalfall gewesen. Es ist nicht eingetreten, weil man, wie gesagt, gegen Vereine wie Köln, Vereine wie Schalke und auch Hertha das Spiel am ersten Spieltag, wo du 4-1 verlierst, ist auch so eine Frage. Ne? Muss das sein? Man hat ja dann Hertha Hertha am Rückrundenauftakt dann auch 4-1 in Berlin weggehauen. Das ist dann halt so eine Frage, wo man sich dann wirklich dann einfach fragt, wieso? Also es geht doch. Warum nicht am ersten Spieltag? Da hättest du dann, wärst du in den ersten 3 Spielen mit 9 Punkten gestartet, hättest dann vielleicht im 4. Spiel nicht unbedingt 1-1 unentschieden gespielt, sondern dann da vielleicht auch noch einen Sieg eingeholt. Dann hättest du vielleicht eine Serie gestartet. Und das fehlt mir bei Werder. Das ist aber auch, wie gesagt, nicht Kofelds alleinige Schuld. Kofeld ist der Trainer, der sich vielleicht mal den einen oder anderen Spieler wünscht. Dazu gehört zum Beispiel Osako, der ja eigentlich immer irgendwie bei den Fans nicht gut dasteht. Ich bin auch kein Osako-Fan, um Gottes Willen, aber letztendlich trainiert er das, was ihm dahingestellt wird an Kader und er macht nicht die Verstärkung, die Jugendarbeit und ja, das sind so die Aspekte. Wie gesagt, und da hat Basler ausnahmsweise mal recht, er ist nun mal leider ein Bauernopfer.
Ja, kann man so sehen, ja.
Hm. Ja. Wie kommen wir jetzt vom Bauernopfer zu Horst Rubesch?
Bauernopfer Horst Rubesch. Da eigentlich finde ich jetzt keine Verbindung, nicht mal zu Bauer. Angler würde ich sagen. Angler Horst Rubesch. Er ist ja alter, passioniert, er hat ja mal ein Buch rausgebracht, Dorschangeln an der Ostseeküste.
Ich würde wenn der HSV Humor hat, fände ich es geil, wenn sie Horst Rubesch behalten würden für eine Saison und dann Niklas Dorsch aus Gent holen.
Der war ja sowieso mal im Gespräch.
Ja, das ist doch
jetzt
extravaganter Humor, geil.
Ich habe als letztes Gerücht gehört, sie sind jetzt an nachdem ja Terodde-Geschichte ist und Duerson wahrscheinlich auch 1000 bessere Angebote bekommt, sind sie jetzt an Marvin Ducksch dran.
Mhm. Ja.
Boah. Ich sag mal, da stellt man sich dann schon aufs Mittelmaß ein.
Also, egal was passiert, entweder steigt Werder ab oder wir halten die Klasse. Wenn wir absteigen, hat Hertha bestimmt einen Stürmer, der auf Davy Selke hört, den sie abgeben wollen. Und wenn wir ihn dann kaufen
Kohle
müssen, ich sag mal so, für 2 Millionen gehört er euch.
Also, das wäre der Super-GAU. Es kommt irgendwie Roger Schmidt als Trainer oder sowas. Oder hier, wer war noch? Jens Keller. Und dann kriegen wir noch Selke
dazu. Was? Auch stark. Jens Keller würde ich. Das wäre schon.
Lass mal bitte. Ist es so, Jens Keller und Selke so im Pack? Ich glaube, dann ist ganz klar die Nummer. Dann können wir uns in die dritte Liga verabschieden. Oh, weia, ey.
Meinst du schlimm? Davy Selke, das ist der Typ von Welt.
Typ von Welt. Ja.
Ja, Horst
Rubesch, würde ich sagen.
Ja, nee, Rubesch hat es geschafft. Er hat das Ruder rumgerissen. 5-2-Sieg am Montag gegen die Globberer.
Ja.
Du warst dann nicht so ganz zufrieden. Man hat 5-1 geführt und dann fing wieder dieser Verwaltungs-Larifari-Fußball an.
Fangen wir von vorne an. Also erstmal, ich muss ja erstmal konstatieren, dass ich letztes Mal schon sagte, was man Bold vorwerfen muss, zu spät gehandelt. Das hätte man früher machen müssen. Dann wäre die Ausgangsposition des HSV sicherlich besser. So kommen wir ja gleich nochmal drauf, wie es die nächsten Spiele jetzt aussieht. Was man sagen muss, ganz klar, er ist irgendwie an die Köpfe der Spieler rangekommen. Es ist ein ganz anderer HSV plötzlich wieder aufgetreten. Es ist ja immer witzig, ne? Das ist ja die, im Grunde sind es dieselben Spieler wie vorher auch, zum Großteil, und plötzlich geht's wieder, ne? Das ist irgendwie merkwürdig, ne? Also man fragt sich, wie kann das sein? Die wollen doch auch unter Tuner aufsteigen, oder nicht? So, ja? Aber irgendwie muss er die irgendwie gepackt haben, und ich meine, das weiß man ja auch, dass er auch mit den U-Nationalmannschaften und den Frauen durchaus da was gerissen hat und irgendwie immer ein
gutes... Apropos was reißen.
Ja, Prost.
Prost.
Yes. Und dann, wo war ich jetzt stehen geblieben? Nee, also er hatte irgendwie gepackt und auch emotional gepackt, hatte ich so den Eindruck. Und also was ich wirklich sensationell fand, da lief das Spiel 15 Minuten, ist noch gar nicht viel passiert, oder 20 Minuten. Am Anfang muss man ja fast sagen, so, das war ja fast ein bisschen wie sonst auch. So richtig Zutrauen hatten die noch nicht. Das war immer noch so ein Abtasten. Es hätte immer noch sein können, wenn da jetzt ein Tor für Nürnberg fällt, dass da irgendwie alles zusammenbricht. So eine Stimmung war da noch so ein bisschen, aber man merkte eindeutig von außen, wie Rubesch kommandiert hat. Da gibt es auch heute, habe ich heute gesehen, so die geilsten Sprüche aus dem Spiel, 15 Sprüche von ihm. Also der hat die wirklich, wie ein Dirigent saß er da, ne? Oder stand da oder saß da ja ab und zu auf seinem Hocker und hat die wirklich dirigiert und gesagt, hier und so und so und so und so machen. Und das hat mich wirklich beeindruckt. Also ich habe dann auch, ich habe 5 Minuten ausgehalten mit Tusche. Ich glaube, Tusche war ja Kommentator oder die...
Grausam.
Ja, unser Tusch. Allein die Hemden. Naja, und dann habe ich auf Stadionton, mache ich ja eigentlich fast in jedem Spiel, umgeschaltet. Und da hat man ihn hervorragend gehört. Und teilweise musste ich echt schmunzeln. Also das war wirklich grandios. Den Spieler hast du so Meißner so manchmal angeguckt, der Alte schon wieder, so was labert der da, ne? Aber es war genau richtig. Wir haben genau die richtigen Kommandos bekommen und dann irgendwann sind sie ins Spiel gekommen. Dann kam ja diese Aktion von Meißner da. Ich fand es ja übrigens mal gut, 4-4-2. Mal endlich mal eine Doppelspitze. Wann habe ich das zum letzten Mal gesehen beim HSV? Ich glaube zu Thomas Doll Zeiten oder weiß ich nicht was.
Petritsch und Paolo Guerrero.
Petritsch, ja, das war ein bisschen später. Dann war das Martin Jol, genau. Der hat es auch ab und zu gemacht. Und hat mich gefreut für den Jungen. Auch wenn es erst hat es ja geheißen, es war ein Eigentor. Und jetzt hat die DFL das doch wieder umgeändert in Tor für Meißner. Und der hat ja auch insgesamt eine wirklich gute Partie gemacht.
Also ich gönne Meißner das Tor, aber Vorlage. Ich muss da echt sagen, also da hat auch Matuschka massiv für geworben, dass es ein Tor für Meißner ist. Also
natürlich.
Es ist der Inbegriff eines Eigentores eigentlich. Also der Ball wäre nun wirklich daneben gegangen.
Das stimmt.
Sörensen bringt dann nur den 3 rein. Also ich gönne, wie gesagt, ihm das Tor, aber...
Ich hätte ihm mehr das Ding in der zweiten Halbzeit gegönnt, wo er das Ding an die Latte haut. Jo. Das wäre das Tor des Monats gewesen, aber da muss man auch sagen, Matenia, also wirklich Glanzparade. Und genau so ein Ding hat ja im Grunde auch Ulreich einmal gehalten. Auch so gerade eben, da stand es glaube ich 3-1, da hat das Ding da einmal übers Tor gelenkt und auf beiden Seiten also tatsächlich eine gute Aktion gewesen. Und als das Tor aber fiel, da hat man dann gemerkt, so jetzt fällt so ein bisschen die Last ab. Ne? Und dann kam ja gleich 6 Minuten später Jatta, auch wieder eine Vorarbeit von Meißner ins linke Eck.
Ja, du meinst Daffé, ne?
Ja, da kommen wir ja auch. Ja. Kommen wir gleich später. Geht ja auch wieder los. Ich glaube, irgendwie Gutachten ist durch und das gilt jetzt als safe, dass er irgendwie der Fee ist oder keine Ahnung was. Können wir nachher auch nochmal drüber sprechen, wenn wir wollen. Aber dann fiel ja auch dann wieder das Gegentor in 41. Minute. Da sagen ja viele Fehler von Ulreich. Ja, kann man
so sagen. Ja, also das ist schon...
Ich sag mal, der kommt natürlich ein bisschen blöd auf und so weiter. Und
ja.
Es ist alles ein bisschen, ja...
Aber wenn ich vom FC Bayern München diese Saison komme, in der Vorsaison eigentlich nur Champions League gespielt habe.
Ja, also gut ist.
Also dann darf man schon verlangen, dass er den halten kann. Nicht muss. Ja. Kann.
Ich sag mal gut, ich sag mal für die Meriten und wie er so gelobt und weswegen er geholt wurde. Also ich sehe da immer noch so zwischen Anspruch und Wirklichkeit so eine Lücke bei ihm und ich glaube, er kann das besser, aber irgendwie. Vielleicht wird es in der ersten Liga besser, wenn wir dann mal irgendwann da hinkommen sollten, aber in der zweiten tut er sich echt ein bisschen schwer. Gut, aber was natürlich schön ist, dass die nach dem 2-1 irgendwie, hätte man ja denken können, ja, jetzt geht die, ne, jetzt geht's wieder los, 2-2, 2-3 und so und diese Nummer. Nein, die haben einfach griffig weitergemacht und das liegt aber auch an Rubisch. Der hat also weiter von außen ganz ruhig, auch zum Teil so, jetzt macht man das und das. Und dann kurz vor der Pause kam ja dann noch das, also hervorragende Grätsche übrigens an der Seitenlinie von Kittel, der ja auch ein hervorragendes Spiel gemacht hat. Dann zeigt das auch mal wieder.
Also bei dem 3-1 muss ich sagen, kurz vorher fand ich die Körpersprache von Kittel.
Ja, habe ich dir sogar geschrieben. Ich schrieb dir, die Körpersprache von Kittel kotzt mich schon wieder an und gleich in dem Moment, wo ich das, glaube ich, abgeschickt habe oder geschrieben habe, kam die Grätsche und kam das Tor.
Ja.
Also, ne, kam fast im gleichen Moment, also das, der hatte da kurz vorher eine Szene, genau, und da, genau, da hat er reingegeben auf Terodde, der hat das Ding da ein bisschen verhauen und da hat er sich dann ja drüber aufgeregt und wenn er sich sozusagen über eine misslungene Aktion irgendwie echauffiert oder aufregt, das wirkt immer so ein bisschen wie so ein Kleinkind, was beleidigt ist, so ein bisschen, ne, und das musste dringend, und das ist ja schon lange Thema, ich weiß auch nicht, also sollte er echt dran arbeiten, das abzulegen, weil einfach weitermachen, und man sieht ja, dann hilft es ja auch, also er kann es ja auch, und dann war da so ein Gestocher im Strafraum, und irgendwie kam der Ball dann zu Terodde, der das Ding dann reingehauen, 3-1, der übrigens jetzt ja wieder führend in der Torschützenliste ist mit 23 Treffern, hat jetzt wieder zwei mehr als Dursun, also schönes Ding. Ja, zweite Halbzeit, was ist da noch los? Hat es ja erstmal wieder gedauert, ne, bis dann was passiert ist in der 75. Minute. Genau, richtig. Nochmal, also Kittel dann im Strafraum, ganz souverän, ganz ruhig das Ding reingeschoben. Stand 4-1, kurze Zeit später kam Elfmeter. Auch unstrittig, meiner Meinung nach, hat Terodde dann 5-1. Dann kam, was ich sehr schön fand, das Debüt von Quarteng, der ja noch gar kein Spiel hatte diese Saison. Also ein Jungspieler, von dem Rubisch auch sehr viel hält und wo ich auch mir auch manchmal gedacht habe, also der könnte vielleicht mal reinkommen, lass ihn mal 10 Minuten spielen. Aber der hat überhaupt keinen Ballkontakt mehr, weil es ging dann nur noch so, Ulreich auf Leistner, Leistner auf Ulreich, Ulreich auf Leistner, Leistner auf Ulreich. Und das wirklich 5 Minuten nur noch, wo du gedacht hast, was soll denn das jetzt? Also, ihr führt 5-1. Also ihr könnt, guckt mal bitte auf die Tabelle, guckt mal bitte auf euer Torverhältnis, ne? Weil darauf kann es am Ende wirklich ankommen, ne? Das ist das Ding. Das ist das Ding. Und lass mal jetzt nächsten Spieltag rein theoretisch Paderborn gewinnen und HSV gewinnt. Vielleicht nur 1-0. So. Und dann ist letzter Spieltag. Und dann haben beide die gleiche Punktzahl und dann kommt es aufs Torverhältnis an. So, und dann, ne? Dann ist wieder Psychologie im Kopf und ich weiß nicht was alles. Also ich hätte da durchaus nochmal weitergespielt und vielleicht das 6-1 noch geschossen. Aber gut, dann haben sie sich noch einen reinlöhlen lassen. Gut, war natürlich auch gut getroffen von Rosenlöcher. Rosenlöcher, was für ein Name? Linus.
Auch sein
Kanntest
sein,
du den?
Ja.
Ja.
Aber auch nur darauf geschuldet, dass ich halt aktiv FIFA spiele, ne? Also,
ach so.
Deshalb, also da ist mir der Name immer aufgefallen. Ich habe da aber auch kein Gesicht zu gehabt und ich glaube, das war sein Zweitliga-Einsatz.
Ja.
Und dann hat er gleich mal halt ein Tor geschossen. Finde ich immer ganz cool, so eine Geschichten, aber ja, naja.
Ja, dann war das Spiel vorbei, dann kamen Interviews. Was ich ganz angenehm fand, war Leibold, der gesagt hat, so, wir müssen jetzt auch nicht alles über den grünen Klee loben, wir haben davor nur Scheiße gebaut. Wir haben jetzt von 13 Spielen mal 2 gewonnen. Insgesamt und also das ist jetzt hier kein Grund, hier in Euphorie zu verfallen. Natürlich neigen ja die viele HSV-Fans durchaus dazu, dass dann, oi, jetzt geht's wieder los und Euphorie. Also ich bin überhaupt nicht euphorisch. Also ich bin euphorisch, wenn am nächsten Spieltag, sage ich mal, wenn wir einen Punktegleichstand hätten, dann würde ich sagen, so, jetzt geht was. Ne? Aber solange, auch selbst wenn Greuther Fürth einen Unentschieden holt, sind wir immer noch nicht vorbei. Ne? Also wenn wir gewinnen, holen 3 Punkte in Osnabrück, was sehr schwer werden wird. Auch ein ganz anderes Spiel übrigens als das, was wir jetzt hatten. Also es wird ganz anders werden. Das Einzige, was ich positiv sehe, ist, dass eben Osnabrück auch, die müssen auch unbedingt gewinnen. Das kann uns entgegenkommen. Aber ansonsten muss ich sagen, ja, lass die doch mal 1 Punkt nur holen. Erstmal Greuther Fürth in Paderborn 1-1 oder so und wir gewinnen. Dann sind sie immer noch 1 Punkt vor uns. Und dann, ja, haben sie dann das Spiel gegen Düsseldorf zu Hause, glaube ich. Ne? Muss ja dann eigentlich zu Hause
sein. Ja, ja, genau.
So, und ja, und wenn Düsseldorf dann schon gar nicht mehr kann oder irgendwie gar keine Chancen mehr hat, ja, dann werden die das Ding auch nach Hause schaukeln, dann ist die Nummer durch. Also insofern, man darf sich einfach nicht von dem Gedanken leiten lassen, es könnte ja was werden. Also am besten einfach gar nicht daran denken, einfach nur daran denken, wir müssen jetzt erstmal die Spiele gewinnen.
Also ich bin der festen Überzeugung, dass Greuther Fürth gegen Paderborn nur 1 Punkt holt und das gleiche Ding wird dann auch passieren am letzten Spieltag gegen Düsseldorf. Und ich bin der festen Überzeugung, dass der HSV jetzt mit dem Rückenwind Rubesch das locker packen wird. Also längst nicht locker in den nächsten beiden Spielen. Locker in dem Sinn, dass sie jetzt aus den 3 Spielen unter Rubesch 9 Punkte holen werden und dann vielleicht sogar am Ende mit 2 Punkten Vorsprung, wer weiß, auf Platz 3 am 34. Spieler stehen werden.
Ja, ich kann dazu nichts sagen, außer das schauen wir mal. Ne? Also wenn ich sag mal so, mit Rubesch macht natürlich schon Hoffnung. Und wenn ich jetzt so sehe, dass ein Baumgart nach Köln geht und man sich fragt, wer kann denn jetzt eigentlich als Trainer kommen?
Ja, Roger
Schmidt. Da wünscht man sich tatsächlich, dass der Horst vielleicht 5 Jahre jünger wäre und ein paar Kilo weniger hätte. Also der sah wirklich fertig aus nach dem Spiel, muss man ja wirklich mal sagen. Der war durchgeschwitzt. Also ich habe mir wirklich die Cola gegönnt am Ende. Der hat auch keinen Bock darauf, das sieht man ihm auch an. Also er hat zwar Bock, also ich fand das auch seine PK grandios. Also wirklich die beste Trainer-PK, die ich seit 30 Jahren beim HSV gesehen habe. Oder 40, keine Ahnung. Die beste war, glaube ich, zuletzt Ernst Happel, der gesagt hat, so jetzt, ich wünsche euch allen schöne Weihnachten, geht's nach Haus und trinkt Kaffee oder so. Und das war's. Also insofern, es war wirklich super, aber ja, das wird nicht funktionieren, dass der da 34 Spieltage nächste Saison in der Linie. Das ist durch. Aber man würde sich schon wünschen, so einen Typen, der die irgendwie packt, ne? Und irgendwie mit Tune. Also so langsam. Ich weiß auch nicht.
Vielleicht wird ja Kofeld frei sein und
ja. Der wird total Bock doch alles niemals nach Hamburg gehen. Niemals.
Ach.
Außerdem wollen wir doch gar nicht. Was sollen wir denn mit dem? Der spielt ja nur gegen den Abstieg.
Ja.
Ja.
Das Ziel ist.
Also, es bleibt spannend. Heute Abend wird erstmal wahrscheinlich Hertha gewinnen und morgen wird wahrscheinlich Kiel gewinnen gegen den Jahn.
Im Optimalfall gewinnt Schalke. Ne? Also.
Im Optimalfall gewinnt morgen plötzlich eher und überraschend Regensburg in Kiel, was ich nie im Leben glaube. Also so wie Kiel ist für mich ja, das ist so ein bisschen wie RB Leipzig. Die können im Grunde machen, was sie wollen, sie gewinnen immer. Es ist egal wie.
Ist ja aber auch ein Verein nur mit Sympathen. Ja. Also ich finde den Grund.
Ja, es geht so. Also ich finde, das ist so ein Everybody's Darling-Verein. Also jeder findet Kiel geil, aber hast du mal auf die wahre Tabelle geguckt? Also Platz 15.
Ja.
In jedem Spiel gibt es auch gegen 96 wieder die Nummer da, Hand und so weiter. Also im Zweifel geht es immer, ich habe so den Eindruck, die wollen alle Kiel in der Bundesliga. Naja, dann sollen sie mal in die Bundesliga. Man hat ja gesehen, wie Bundesliga-tauglich sie sind im Pokal gegen den BVB.
Ja, das war ein Spiel gegen Bundesliga
Vierten,
ne? Also,
ja. Die werden morgen die Sache klar machen. Dann wird es natürlich nochmal spannend, wer wird Erster. Ne? Also ich könnte mir sogar vorstellen, dass Kiel Erster wird und Bochum Zweiter, weil Bochum dachte jetzt die ganze Zeit so, das machen wir schon, wir werden hier Erster, holen die Schale. Und ich kann mir sogar gut vorstellen, dass Kiel die Schale holt, weil Bochum so ein bisschen die Luft dann vielleicht raus ist, ne? So dann einmal noch patzen.
Ich weiß nicht, ich glaube, bei Kiel werden langsam die Körner leer sein. Die werden den Aufstieg, denke ich mal, fix machen, da gehe ich auch von aus, einfach weil sie es wollen. Und weil halt das nötige Glück vielleicht auch dann einfach da zur Seite steht, wer weiß. Ich denke mal, die werden diesen Platz 3 mindestens festigen, jetzt dann halt morgen gegen Regensburg.
Das ist, glaube ich, das entscheidendste Spiel, weil ich sag mal, das ist auch so. So würden sie, also werden sie das morgen gewinnen, sind sie durch. Mhm. Na, wenn sie das tatsächlich nur, wenn sie das unentschieden oder verlieren, dann kommen nämlich zwei Spiele, die sehr unangenehm werden für die. Die müssen nämlich, glaube ich, noch gegen KSC spielen und die müssen gegen Darmstadt noch spielen. Und das ist beides unangenehm. Gerade Darmstadt und so, Darmstadt spielt ja völlig frei auf und die haben den Dursun da vorne drin. Der ist immer für ein, zwei Buden gut. Und KSC hat man ja auch gesehen, dass die da in Fürth da bestehen können. Also da weiß ich gar nicht, ob noch großen Punkten zu rechnen ist. Also die werden jetzt alles dran setzen, am Donnerstag das Ding klar zu machen. Und ich denke, das werden sie auch schaffen. Und dann werden sie sich ein bisschen zurücklehnen wahrscheinlich. Da haben sie ihre 62 Punkte, dann kann nicht mehr viel passieren. Dann sind sie sowieso schon mindestens erster, zweiter. Dann geht es ja nur noch darum, wer wird... Kann ja noch von Fürth überholt werden. Aber dann
ja, also dass sie dann auf jeden Fall die Relegation sicher haben.
Also das geht dann nur noch darum und für den HSV geht es auch nur noch darum, Platz 3 und Düsseldorf hat ja auch nur noch Außenseiterchancen. Ich meine, die könnten rein theoretisch mit 2 Siegen auch noch 59 Punkte erreichen.
Aber dann müsste, glaube ich, Fürth, wie gesagt, alles verlieren und ihr müsst beide Spiele verlieren, weil die halt das deutlich schlechtere Torverhältnis haben als Kräuter und der HSV.
Ja,
ihr gegen Osnabrück. Osnabrück muss ich ja sagen, ich finde es irgendwie schade, dass die da so unten rumgucken und dass die so durchgereicht sind im Prinzip. Im Prinzip schlägt ja bei mir immer ein Herz für Nordclubs und da zähle ich die Osnabrücker auch noch dazu. Aber jetzt mit Rubesch, ihr gegen Osna, was wird das? Ich will Ergebnisse hören. Weiß ja, deine Lieblingsrubrik.
Sage ich auch ein 1-2, also ein 2-1 Sieg für den HSV. Es wird auf jeden Fall knapp. Mhm. Wesentlich knapper als die Nummer gegen Nürnberg. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass HSV 2-0 führen wird und dass die Osnabrücker nochmal rankommen, aber dass es dann irgendwie über die Zeit retten dieses Mal. Mit Horst an der Seite. Und und dann gucken, was in Paderborn passiert. Also ob Baumi da nochmal Action machen kann. Ich meine, 8-3 ist natürlich schon eine Ansage, ne? Gegen Aue.
Ja.
Ist natürlich schon Hammer. Also das heißt, offensiv scheinen die griffig zu sein und sind sicherlich für ein Tor gut. Da muss man eben gucken, was Fürth macht.
Ja, ich bin gespannt. Ich kann mir vorstellen, dass das sehr lange unentschieden stehen wird, ob es jetzt 0-0 ist oder 1-1.
Jeder Punkt hilft denen ja auch.
Ich glaube, der HSV wird früh in Führung gehen. Davon gehe ich aus, tatsächlich. Und dann wird sich irgendwie dann halt der Ball halt hinter Ulreich einbuxieren. Und dann wird es, glaube ich, sehr, sehr lange unentschieden stehen. Und dann ist halt wirklich die Mentalität des HSV gefragt. Dann wird sich zeigen, ob Rubesch wirklich da jetzt was bewirken konnte oder nicht. Ich gehe aber davon aus, dass es ein 3-1 wird. Das klingt relativ deutlich, aber wie gesagt, ich glaube, das wird dann erst in den letzten Minuten deutlich entschieden werden, wenn der HSV dann von der individuellen besseren Klasse und vielleicht auch Kondition ein bisschen mehr zehren kann.
Ja. Es ist natürlich ärgerlich, was natürlich blöd wäre, wenn Fürth gewinnt und HSV gewinnt, dann kann es ja immer noch am letzten Spieltag rein theoretisch klappen. Aber dann wird es nicht mehr klappen, weil dann Düsseldorf keine Chance mehr hat und die werden da nicht mehr Gas geben und da wird nur Fürth Gas geben und das ist nicht
gut für die Frau. Im Prinzip ist ja dann die Entscheidung mit Anpfiff gefallen, würde ich schon fast sagen.
Ja.
Weil mit Anpfiff ist dann halt Kräuter Fürth in der Relegation und das ist dann halt ungünstig, ne? Mit dem 0-0, was dann am Anfang logischerweise dasteht. Fußballweisheiten mit mir heute. Genau. dann kann das halt so ähnlich wie die Schmach von Cordoba werden. Da wird dann halt der Ball hin und her geschoben und fertig ist.
Ne? Ja, Düsseldorf wird da nicht viel machen, glaube ich. Also das, ich meine, aus Düsseldorfer Sicht gibt es da nur einen Aspekt, den man bedenken müsste. Ne? Will man in der nächsten Saison lieber mit Fürth in einer Liga spielen oder mit dem HSV? Also um den HSV sozusagen loszuwerden, könnte es dann doch nochmal sein, dass sie irgendwie ein bisschen vielleicht, weil es ist ich sag mal, es kommt der Schalke runter, es kommt, ich weiß nicht, wer noch runterkommt. Also insofern, das könnte
Köln, Werder, wer
Köln, weiß. Werder und so. Insofern, wenn Düsseldorf da ein bisschen Ehre hat, werden sie vielleicht dann doch ein bisschen was tun. Ich meine, da ist ja auch ein Spiel für die dann, das, ja, die wollen sich dann vielleicht vernünftig noch verabschieden. Insofern, ja, aber es wird mit Sicherheit so sein, dass da Fürth ein bisschen mehr beißen wird. Aber das kann ja auch zur Verkrampfung führen, das wissen wir.
Ja.
Kaffeesatzleserei.
Kaffeesatzleserei. Wie sagte einst der bekannte Lyriker Lothar Matthäus, wäre, wäre Fahrradkette.
Ja.
Ne?
Wir dürfen jetzt nicht den Sand in den Kopf stecken.
Egal ob Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien. Und ja.
Das dürfen wir jetzt aber nicht hochsterilisieren.
Nee. Ja, okay. Haben wir es eigentlich schon wieder geschafft, aber wir wollten uns ja noch ein bisschen aufregen, oder?
Ich habe mich aufgeregt, ja. Du, regst du dich nicht auf im Moment so?
Wenn ich Werder Bremen ausblende, dann bin ich eigentlich ein seelenruhiger Mensch, ne?
Das bin ich eigentlich ja auch, also.
Ja, also.
Ja,
ich sag mal, Samstag 15:30 wird der Puls wieder auf 480 sein. Ich habe mir jetzt auch mittlerweile für meine Nachbarschaft angewöhnt, alle Rollos runter und Fenster zuzuhaben, sobald ich
Fernsehen gucke.
Sehr schön. Die Audio-Option, vielleicht lässt sich das ja zur neuen Saison einmal irgendwie realisieren. Wer weiß, vielleicht lassen wir uns etwas Schönes einfallen. Dass man das auch die Zuhörer mal dazu hören können. Mal gucken. Deswegen, also das wird, ja. Augsburg, 33. Spieltag, Samstag, 15:30.
Ja.
Solltet ihr etwas, wenn ihr durch Stadthamm durchfahren solltet, hören, dann wird das wahrscheinlich ich sein.
Auf den nächsten Podcast freue ich mich richtig. Also dann sind wir ja wirklich schon.
Naja, es kann auch sein, dass das jetzt nur mal ist, dass die was von mir hören. Ne? Also wenn das ganz grausam wird, dann wird halt wieder nur rumgebürgt bei mir und dann kann ja Daniel mal wieder die Fahrstuhlmusik rausholen.
Ja. Wir müssen uns sowieso noch überlegen, was wir dann nach Saisonende machen. Vielleicht haben wir mal zwischendurch ein schönes Special raus und melden uns dann zur EM, weiß ich nicht, keine Ahnung. Muss nicht unbedingt. Mal schauen.
Mal gucken. Irgendwas.
Ja.
Aber Twitter, Volksparkgeflüster, HP Baxter, Gender.
Nee, Volksparkgeflüster.
Ja, aber da hat sich ja jemand aufgeregt, oder nicht?
Na, erstmal habe ich mich vor ein paar Tagen gefreut über die Aussage von HP Baxter. Gendern finde ich zum Kotzen.
Ja.
Habe ich auch überall geteilt. Ich so geil. Ich mag ihn ja sowieso. Nimmt kein Blatt vor den Mund. Und ich finde es auch zum Kotzen, ganz ehrlich. Der steht da auch so. Also, wir hätten jetzt unsere Hörerinnen und Hörern und alle bitte politisch korrekt anreden und so weiter. Ich gönne jedem seine Meinung. Aber wenn es dann losgeht mit so Aussagen wie abschaffen, HSV, bitte die Torhymne abschaffen, jetzt sofort, wäre cool, ein Zeichen zu setzen. Was für ein Zeichen? Was soll das? Wo sind wir hier? Dieses Abkanzeln, dieses Totschlagen von anderen Meinungen und fordern und sich empören. Ich habe ja ein weiches Herz und ich bin sehr tolerant, aber irgendwann reicht es mir auch, weißt du, ich weiß auch nicht. Also deswegen die Torhymne abschaffen kann man wegen Geschmacksfragen, darum geht es hier dann auch noch, ne?
Also ich muss als Werder-Fan sagen, der HSV hat mit einer der besten Torhymnen tatsächlich.
Das, ja, ich finde es ja auch. Also geil.
Ich würde mir auch sowas Geiles halt wirklich wünschen. Ist ja wirklich bewusst, das ist eine geile Torhymne, wirklich.
Ist ja auch zugeschnitten, ist ja extra dafür eingesungen.
Genau. Und ich würde mir halt als Werder Bremen-Fan dann halt auch so was, ja, Energisches, Weckendes dann halt, weil bei uns läuft.
Die fordern jetzt wieder. Bei uns fordern sie wieder la vida.
Ach du Scheiße.
Also Einschlafmucke, weißt du? Ja. Aber das geht, darum geht es mir gar nicht. Es geht darum, auch so ein bisschen so.
Wie wäre es einfach mit Massiv im Mensch Sturm?
Oder Hamburg.
Oder Hamburg.
Ja, habe ich nichts gegen. Nee, aber weißt du, es geht so darum, irgendwie diesen Verein unbedingt, dass er sich so unbedingt alle 3 Stunden politisch positionieren muss. Und das ist für mich St. Pauli, weißt du? Das ist für mich, den Verein so auf St. Pauli zu ziehen, und das möchte ich nicht. Der HSV, der lebt jeden Tag für mich Integration und Zeichen gegen Rassismus, lebt er jeden Tag vor mit seiner, wie auch er sich im Fall Jatta, da haben wir es ja jetzt wieder, verhält. Vorbildlich.
Ja.
Ein Meer von Spielern aus aller Welt. Es geht doch gar nicht mehr. Es sind überall Zeichen gesetzt worden. Muss man jetzt jede Aussage nehmen und die irgendwie instrumentalisieren, dem Menschen gleich, ich weiß nicht wie, hinstellen. Gut, das fehlt als nächstes noch, dass er dann als, ich weiß nicht was, nur weil er gesagt hat, Gender findet er scheiße, als dann wird er wahrscheinlich als AfD-Wähler oder so hingestellt, was er absolut nicht ist und so weiter. Ne? Und da geht es für mich immer so ein bisschen los, in eine ganz merkwürdige Richtung zu gehen. Und ich wünsche mir da mal ein bisschen mehr Besonnenheit, einfach über den Dingen stehen. Man kann ja sagen, man findet das nicht geil, man findet, aber dass man immer gleich fordern muss und der Verein muss reagieren, der Verein muss überhaupt nicht reagieren in meinen Augen. Wieso sollte der Verein reagieren? Was hat denn das, die Torhymne überhaupt damit zu tun? Also, das also welche Relevanz hat das Ganze? Der hat ja jetzt nichts, ich weiß nicht was gesagt. Er hat einfach nur gesagt, es gefällt mir nicht, mir gefällt es zum Beispiel persönlich auch nicht. Ich kann dazu auch stehen, ich kann das jetzt auch stundenlang diskutieren. Warum? Das mache ich aber nicht, weil das ist hier ein Fußball-Podcast und meine politischen oder gesellschaftlichen Positionen spielen hier eigentlich gar keine Rolle. Ich möchte mich über den HSV unterhalten und das wünsche ich mir eben auch, so dass man über den Verein so redet und ihn so wahrnimmt und dieses sich über alles echauffieren. Und ich finde, gerade bei Twitter wird es immer schlimmer und deswegen habe ich mir auch so eine Detox-Behandlung da, du kennst das ja.
Mhm.
Du hast ja auch schon mal sowas gemacht, ne?
Ja, doch, das ein oder andere Mal.
Ja, das tut, glaube ich,
doch mal ganz gut, sich mal so aus diesen ganzen Bubbles, also gerade Twitter, finde ich, ist immer sehr, sehr kritisch. Also ich habe mir Twitter damals ja dann wieder zugelegt, als es dann hier mit dem Podcast losging und dann da einfach schnell und gut dann halt was auch mal rauszugeben im Prinzip.
Ja.
Allerdings nervt mich das, dass auf Twitter diese gesellschaftliche Regel herrscht, dass man sich erstmal nicht mit einem guten Morgen oder so begrüßt, sondern mit ey Arschloch oder sonst irgendwas erstmal dann schon das sind die Begrüßungsstandarden da und das ist einfach, ich finde es kritisch. Twitter zeigt einfach ganz klar, dass oder Twitter hat für mich 2 Probleme, weshalb Twitter einfach nicht geht. Einmal ist es die Sache, dass jeder seine Meinung ungefiltert und unbedacht sofort ins Internet stellen kann. Und dass jeder dann, und das ist das zweite Problem, jeder das dann halt kommentieren kann und sich dann da manchmal Foren auftun. Also da herrscht für mich keine vernünftige Diskussionskultur,
richtig,
dass man sich da mal vernünftig auseinandersetzt. Richtig. Diskussion heißt ja nicht gleich, dass man in einem Streitgespräch ist. Das sind ja 2 vollkommen verschiedene Geschichten. Ich kann mit jemandem diskutieren, mit dem ich mich gut verstehe, und das kann auch Spaß machen. Ja?
Richtig.
Und bei Twitter ist alles sofort ein Streitgespräch, weil
wird
jeder
gleich blockiert, nur,
wird gleich genau,
blockiert.
Wird blockiert, es wird gemeldet, es wird totgespammt und was weiß ich.
Richtig.
Und das ist halt so eine schwierige Geschichte. Das ist allgemein im Internet so, egal ob das Instagram, ob das Twitter, Facebook oder LinkedIn, mein Gott, was es nicht alles vielleicht noch gibt. Und das ist halt einfach sowas, was mich nervt. Ne?
Ja, das kann ich völlig für sich genauso. Und das
zu
ist
gendern habe ich meine Meinung und ich glaube, da sind wir beide einer ziemlich gleichen Meinung. Aber wie gesagt,
ich möchte es jetzt nicht hier wirklich nutzen. Weißt du, gut, okay. Aber es ist völlig recht. Es ist so eine Sucht, da sich aufzuregen. So eine Sucht nach, ich muss mich jetzt auskotzen hier. Und ich weiß nicht, was die Menschen teilweise für persönliche, wir haben alle unsere Probleme zu Hause, auf der Arbeit, ich weiß nicht, überall. Und dann nutzen die
da. Mehr denn je, darf man ja auch nicht vergessen. Es ist ja im Moment wirklich immer noch eine schwierige Zeit mit Corona.
Genau, das kommt auch noch hinzu.
Und das fordert schon. Also
Und ich habe auch, muss ich sagen, ich habe zwar hier und da natürlich über Fußballthemen diskutiert, aber über gesellschaftliche Themen diskutiere ich bei Twitter gar nicht. Also da kommentiere ich überhaupt nichts, auch politisch nicht. Weil da geht es nach dem gleichen Muster ab. Du lässt was ab oder du sagst was, buff,
zack, Schublade auf, rein, fertig.
Schublade auf, genau. Und ohne Sinn und Verstand draufhauen und das kumuliert. Das ist auch natürlich dieses System. Twitter ist ja auch, du kannst dich ja auch nur im Grunde mit ein paar Zeichen nur verständigen. Ne? Ja. Mehr ist es ja eben nicht. Insofern kannst du es eigentlich nur nutzen, um zu informieren. Jetzt zum Beispiel, wir haben einen neuen Podcast, hört doch mal rein. Und dich zu informieren, wenn der HSV oder wenn Werder was postet, was ist, ob es einen neuen Transfer gibt oder ich weiß nicht was. Oder Berti Fuchs schlägt Uli Hoeneß als neuen DFB-Präsidenten vor. Steht hier gerade. Dafür kannst
du es nutzen. Oh Gott.
Ja, oh Gott, ja. Aber dafür kannst du es nutzen, aber für dieses... Es regt eigentlich auch nur noch auf und ich möchte mich eigentlich weniger aufregen und das war jetzt irgendwie wieder so eine Geschichte, wo ich sage, lasst das doch mal bitte. Leute, ihr könnt ja eure Meinung haben, ihr könnt es geschmacklos finden, alles okay, kann ich mir völlig mit leben, aber gleich zu fordern und ihr müsst jetzt ein Zeichen und was für ein Zeichen, also bitte, also was ist hier passiert, ne? Gar nichts ist passiert. Jemand hat seine Meinung geäußert und fertig, aus, Punkt, Ende. Und sonst ist es nichts und es riecht mich einfach nur noch auf. Und ja, das musste ich einfach mal loswerden und deswegen mache ich jetzt auch eine Twitter-Pause. Aber wir haben ja den Allianz Brisanz Twitter-Account und da werden wir weiter informieren.
Genau. Ja. Lässt sich nicht mehr viel zu sagen. Es gibt natürlich
doch Dinge... Ich will noch mal ploppen hören. Wo ist das nächste Bier?
Ja, du hast den Nachschub direkt hinter mir stehen.
Schön. Du wartest schon auf die nächste Kiste, ne?
Ja, die kriege ich ja auch in spätestens 9 Tagen. 11, ja. 8, 10, keine Ahnung. Und das ist dieses herrliche Beck's Unfiltered. Das muss man erst noch immer so ein bisschen bewegen und in Wallung bringen. So. Du willst es also wirklich?
Ja, natürlich. Jo.
Da war's.
Hervorragend.
Ja, was gibt's sonst noch zu sagen? Es gibt nicht viel zu sagen.
Ja, eigentlich nicht.
Es gibt auch Sachen, wo man sich klar äußern sollte. Dafür gehört mich auch so das Thema Rassismus. Da sollte man schon ordentlich gegen anarbeiten.
Bitte? Aber das passiert ja auch. Also das,
genau. Ich sehe es ja. Also ich glaube, jeder Verein tut da sein Nötigstes. Und ich glaube, wenn ein Verein für Rassismus stehen will, wird er auch keine Chance in Deutschland haben. Und ich glaube, sportlich gesehen wird dann da auch kein großer Erfolg gefeiert werden können, weil dann wird man ja auch mal eventuell Spieler. Ja.
Auch gerade jetzt HSV und Jatta und so.
Also ja, also das ist für mich das Sinnbild Nummer 1. Also es gibt Vereine, die dann vielleicht von der Personalie Jatta abgelassen hätten sogar und ihn dann entlassen hätten. Der HSV zieht ihn weiterhin, also zieht ihn nicht durch, der HSV behält ihn im Kader und macht
ihn lässt ihn auch spielen.
Und lässt ihn spielen und Jatta hat ja auch eine ganz klare Rolle beim HSV. So vom Spielerischen her ist das einer, der immer in die Startelf gehören kann. Finde ich, also so von außen gesehen. Und ich finde auch das Tor, was er gegen Nürnberg geschossen hat, spiegelt das wieder. Und es freut mich auch, dass er da getroffen hat, denn das zeigt mir, dass er trotz dessen den Kopf frei hat und da gehört die Vereinsarbeit hinzu, dass ihm da jemand zur Seite gestellt wird, dass das ausgeblendet werden kann. Und damit haben wir doch eigentlich schon ein sehr gutes Beispiel und damit finde ich dieses ganze Gekröse um Torhymne abschaffen, weil da jemand was mit Gendern, also bitte, Leute, sucht euch ernste Themen, über die ihr euch aufregen dürft. Wenn ich Postbote sage, dann sage ich Postbote und dann kann das von mir aus auch gerne eine weibliche Person sein. Das ist von mir aus nicht böswillig gemeint und
sehe ich genauso.
So, ich trinke mir jetzt ein Bier hier.
Ja.
Was hast du?
Ich habe jetzt erstmal gar nichts mehr, weil ich muss jetzt für Nachschub sorgen. Ich werde jetzt mir Getränke besorgen.
Ja, dann kauf schon mal eine Kiste.
Nee.
Augustiner Helles.
Ja, mache ich.
Weil wirst du mir ja dann ja sowieso irgendwann vor die Tür stellen müssen.
Ja, sicher.
Wenn es denn so kommt.
Wenn es denn so kommt. Du kennst mich ja. Ich bin da auf mich jetzt verlass. Also das mache ich. Aber ich kann natürlich genauso sagen, kannst schon mal den Pernod besorgen.
Ja, ich habe mich heute tatsächlich erkundigt. Ich war auch schon wieder im Getränkemarkt. Habe heute schon wieder ein
bisschen... Deines Vertrauens, ja.
Meines Vertrauens. Ich habe für morgen mir eine schöne Leckerei geholt.
Ja, schön.
Und dann habe ich auch gleich mal nach Pernod-Ausschau gehalten. Es gibt nicht viel Auswahl, aber...
Ja, ich bin da nicht so anspruchsvoll. Also das der Klassiker.
Hauptsache es knallt.
Richtig.
Ja, das war das Wort zum Mittwochabend. Hauptsache es knallt.
Ja,
vielleicht gibt es da jetzt gleich noch eine Rubrik, wovon wir ja noch gar nichts wissen, aber...
Ah, Entschuldigung, ja, stimmt.
Ich hab
gehört, da gibt es was Neues.
Ja, dann fahr mal das Budjender-News-Band ab, Harry.
Mach ich.
Budjender Sportnews HD mit Ole Bansemann.
Moin.
Und herzlich willkommen zu Budjender Sportnews HD von und mit Ole Bansemann aus Stornham. Es gibt Neuigkeiten. Seit dem 10. oder am 10.5. wurde beschlossen, dass Kontaktsport wieder stattfinden darf in Niedersachsen, beziehungsweise dass Fußball Fußball wieder gespielt werden darf. Das heißt auch für die ganzen Herrenmannschaften der SG Bohave Stollham in Budjading, dass es wieder losgeht. Und heute Abend geht es bei der zweiten Herren nämlich los. Ab 18.45 Uhr rollt das Leder wieder auf der Stollhammer Kampfbahn und wir sind alle sehr, sehr gespannt und freuen uns auf zahlreiche Winkeltore, die natürlich geschossen werden.
Du bist dabei?
Ja, ich bin dabei. Ich hoffe natürlich inständig, dass ich mir wieder sämtliche Bänder reiße. Und ja, gut, Bier und Bratwurst wird es nicht geben dürfen. Punkt.
Ja.
Ich bin aber gespannt. Ich freue mich. Es geht wieder los.
Ja.
Hoffentlich auch bald wieder mit einem Ligabetrieb.
Da musst du aber beim nächsten Mal erzählen, wie es ausgegangen ist.
Wenn ich mich daran noch erinnern kann, ja.
Ja.
Ja. Ich bin ja. Wieder. Das war's mit Budjender Sportnews HD.
Gut.
Budjender Sportnews HD mit Ole Bansemann.
Moin.
Siehst du, haben wir auch das untergebracht. Budjender Sportnews HD gab's auch noch.
Ja.
Eigentlich, wenn man es jetzt rechtlich hinkriegen müsste, müssten wir ja mal für die Podcast-Kollegen die Torhymne vom HSV als Abschiedsmelodie nehmen, oder?
Habe ich auch schon überlegt.
Stimmt.
Einfach mal machen, oder? Sagt man
einfach, mal machen.
Einfach mal machen.
In dem Sinne, Harry, fahr das Band ab.
Mache ich.